Hallo, hier spricht Welttorhüter Lutz Pfannenstiel. Ich wünsche viel Spaß und einen wunderschönen Abend beim Herrengedeck mit Andreas Kulik.
Herrengedeck. Fußballkultur. Mit Musik. Das Herrengedeck, Fußballkultur mit Musik. Einen schönen guten Abend zusammen auf Radio Free FM und am Mikrofon ist Andreas Kulik. Das war The Hardest Way to Make an Easy Living mit den Streets. Gespielt habe ich das für Ansgar Brinkmann, den letzten Straßenfußballer, auch bekannt als der weiße Brasilianer. Ansgar Trinkmann oder auch ganz andere Spitznamen. Ich lese da gerade mal kurz vor. Der Profi, der eine große Karriere verschenkt hat, in fast 20 Jahren als Profifußballer, hat Ansgar Brinkmann viele Spitznamen gesammelt und Schlagzeilen produziert. Aufgewachsen in Barkum bei Osnabrück, wo er mit 6 Geschwistern in bescheidenen Verhältnissen lebte und wo er immer noch den Rekord im Geschwindigkeitsdribbling um den Straßenblock hält, unterschrieb Brinkmann mit 18 Jahren seinen ersten Profivertrag. Er wurde während seiner Karriere zum Aufstiegshelden hochgejubelt und zum Kreisligaspieler degradiert. Er galt als unkontrollierbar und war trotzdem beliebt, vor allem bei den Fans, weil er ehrlich und authentisch, rebellisch und gutgläubig war und weil er nie jemandem geschadet hat, außer sich selbst. Ja, so heißt es im Klappentext seiner Biografie Der weiße Brasilianer, die 2011 im Delius Glasing Verlag erschien. Und was es damit auf sich hat, was er selbst über seine Karriere denkt und was mit all den Schlagzeilen, die er da produziert hat, ist und was da wirklich dran ist, das kann er uns gleich am besten selbst sagen. Ich weiß, dass er zu Hause sitzt und dort gerade noch Köln gegen Dortmund guckt. Das hat ja auch ein bisschen später angefangen. Das heißt, ich werde ihn dort jetzt gleich stören. Und ja, während ich ihn anrufe, spiele ich nochmal Musik. Und zwar sind hier Torch mit Kicking. Bis gleich. Ja, Torch mit Kicking und jetzt habe ich ihn am Telefon, den weißen Brasilianer, den letzten Straßenfußballer Deutschlands. Und zwar habe ich ihn in Bielefeld in der Honda Bar erwischt. Schönen guten Abend, herzlich willkommen im Herrengedeck, Ansgar. Hörst du mich? Hallo? Hallo? Ja, ich höre dich relativ leise nur. Nee, leider nicht. Nee, ist immer noch unheimlich leise. Nee. Probieren wir jetzt nochmal. Na, wenn's läuft, läuft's. Na dann, Musik. Motorhead und davor die Scatterbrains mit Football. Jetzt der zweite Versuch in die Honda Bar in Bielefeld. Hallo Ansgar Brinkmann, hörst du mich? Nein. Nein. Nein, er taucht nicht auf. Whatever. Herrengedeck, Fußballkultur mit Musik am Sonntagabend auf Radio Free FM. Ja, und die Live-Schaltung in die Honda Bar in Bielefeld, die kommt heute wohl nicht mehr zustande. Irgendwie klappt das hier nicht. Ich krieg Ansgar Brinkmann leider hier nicht rein. Ich verstehe kein Wort, wenn er etwas sagt. Ich selbst kann zwar wunderbar mit ihm reden und er hat mir auch gerade gesagt, dass er Köln gegen Dortmund schaut und Dortmund mit seinem alten Kumpel Jürgen Klopp das 4:1 erzielt hat, was ihn tierisch gefreut hat. Aber das hilft uns ja am Radio wenig, wenn er sich nur mit mir unterhält. Jetzt bin ich so mit ihm verblieben, dass wir das Interview selbstverständlich nachholen. Ich werde mit ihm also einen neuen Termin vereinbaren und dann schauen wir mal, wann wir das Ganze weitermachen können. Ja, gerade gehört haben wir Eminem, The Way I Am. Und ich habe jetzt ja dennoch Sendezeit und möchte die trotzdem Ansgar Brinkmann auch widmen. Ich habe gerade mit ihm vereinbart, dass ich dann in der Zeit, in der er hätte hier sein sollen, eben ein Kapitel aus seinem Buch lese, das da heißt, passenderweise, ihr könnt hier auf mich warten. Und zwar geht es da um die Zeit, in der er vom VfL Osnabrück zu Preußen Münster gewechselt ist. Das war 1991 bis 1993. Ja, und ich lese jetzt einfach mal vor. Hier mit seiner freundlichen Genehmigung beginne ich auf Seite 39. Ich war 21 und hatte die Erfahrung von über 100 Zweitligaspielen. Irgendwann erschien mein Bild im Kicker auf der Einkaufsliste der Bundesliga. Es kam aber noch nicht zum großen Sprung. Man darf nicht vergessen, dass Deutschland gerade erst Weltmeister geworden war, dass die vielen guten Jungs aus der ehemaligen DDR in die Bundesliga drängten. Das vereinte Fußball-Deutschland suhlte sich im Erfolg und lehnte sich zurück. Franz Beckenbauer prophezeite, dass die Nationalmannschaft auf Jahre nicht zu schlagen sei, hat man ja gesehen, was daraus geworden ist. Der deutsche Fußball war zu der Zeit sicher stark, aber nicht so stark, dass man darauf hätte verzichten können, den Nachwuchs zu fördern. Leider hat man aber genau das getan. Darunter habe auch ich leiden müssen, denke ich. Wer weiß, was passiert wäre, wenn ich die Saison in Osnabrück hätte zu Ende spielen können. Vielleicht hätte sich ein Angebot konkretisiert. Aber ich musste den Verein schon zur Winterpause verlassen. Eine erzwungene und überhastete Flucht. Ich wollte weg, weil Rolf Grünter zurückgekommen war. Grünter hatte mich zwar entdeckt und nach Osnabrück gelotst, aber er ließ sich jetzt nach seiner Rückkehr von Ralf Heskamp, Pele Wollitz, von diesen Jungs unter Druck setzen. Ganz kurz, Grünter, das war also der Trainer damals von Ansgar Brinkmann. Ja, und diese Jungs, Heskamp und Wollitz, die beschwerten sich ständig und sagten, dass sie mit Ansgar Brinkmann nicht mehr zusammenspielen wollten. Sie mobbten mich aus der Mannschaft. Ich spürte deren Blicke, deren Neid vielleicht sogar. Ich war immer stärker geworden. Die Fans akzeptierten mich. Das gefiel nicht jedem. Ich musste mir oft anhören, dass ich nicht so viel dribbeln sollte. Aber ich wollte mich auch nicht bremsen lassen. Ich wollte dribbeln. Die Keimzelle des Fußballs ist doch der Garten. Da geht's doch los. Zu zweit, zwei Tore, 1-1. Der eine will an dem anderen vorbei und ein Tor schießen. Natürlich kommen im Spiel viele Faktoren dazu, aber warum sollte ich meine Stärken weglassen? Als er mich mal wieder zurechtweisen wollte, sagte ich zu Heskamp, besser, du läufst mit dem Ball und flankst, du kannst nämlich nicht dribbeln. Damals sah ich das alles noch nicht so deutlich, weil ich noch jung war, aber ich spürte, dass es innerhalb der Mannschaft eine Front gegen mich gab. Grünter ließ sich beeindrucken und legte mir nahe, den Verein zu wechseln. Sportliche Gründe kann es eigentlich nicht gegeben haben. Ich hatte in der Hinrunde alle Spiele mitgemacht. Mich hielt dann aber nichts mehr beim VfL. Ich hatte den Krieg mit den Jungs satt und dachte, was soll's, dann mache ich eben was Neues und gehe nach Münster. Ja, und wie es da weiterging, das erzähle ich euch gleich. Vorher mache ich aber ein bisschen Musik von The Wedding Present, passend zum heutigen Abend, zur Situation hier mit dem komischen Telefon. Nothing comes easy. Them Out vom Two-Tone Club im Herrengedeck. Jan Ansgar Brinkmann, der eigentlich hätte hier sein sollen, sitzt ja nach wie vor in der Honda Bar in Bielefeld, die ich heute telefonisch hier überhaupt nicht erreichen kann, so wie ich das möchte. Und deswegen verschieben wir das Ganze, machen weiter mit seiner Karriere. Als er Osnabrück verlassen hat, ging er also nach Münster. Und dazu sagt er, jetzt muss ich gerade mal schauen, mit Osnabrück hatte ich gegen Münster ein paar sehr gute Spiele abgeliefert. In der Saison 1989-90 unter Rolf Schafstall hatte ich einmal richtig aufgedreht. Ich schoss nicht mal ein Tor, aber das 4-1 in Münster gehört wahrscheinlich zu den 5 besten Spielen meines Lebens. Die Preußen hatten immer mal wieder Interesse bekundet und in der Winterpause nahm ich das Angebot an. Münster war nicht so weit weg von zu Hause. Ein paar Kilometer weiter als Osnabrück, das war mit meiner Freundin Diana alles machbar. Der Punkt war mir wichtig. Auch in Münster stand ich vom ersten Rückrundenspieltag an in jeder Partie auf dem Platz. Brisanz hatte für mich natürlich das Rückspiel in Osnabrück. Die beiden Fanlager sind sich nicht gerade freundlich gesinnt und ich erwartete, dass ich ausgepfiffen würde. Doch die VfL-Fans waren toll. Ich wurde mit Sprechchören begrüßt. Die freuten sich, mich zu sehen. Am Ende der Saison hatte ich 38 von 38 Spielen gemacht. Mit 21 Jahren. Leider sind wir mit Preußen Münster abgestiegen. Ich bekam danach ein paar Angebote, aber in Münster hatte ich mich auf Anhieb wohlgefühlt. Ausschlaggebend für meinen Verbleib war schließlich die Verpflichtung von Hans-Werner Moors, zu dem ich, seit er mich in Osnabrück trainiert und weiter vorn spielen lassen hatte, ein gutes Verhältnis pflegte. Ich habe in meiner Karriere zu einigen Trainern ein gutes Verhältnis gehabt. Aber meine Beziehung zu Hans-Werner Moors war besonders. Er hat mir sportlich zu 100% vertraut, hat nie an mir gezweifelt und sich immer vor mich gestellt, wenn ich mal aus der Reihe tanzte. Ich war für ihn ein Schlüsselspieler und er war für mich der Schlüsseltrainer, wenn man so will. Moors folgte auf Gerd Rockensack, ein Katastrophentyp, mit dem ich menschlich zwar wunderbar zurechtgekommen bin, der sportlich allerdings den Untergang für Preußen Münster bedeutete. In der Vorbereitung auf die Rückrunde waren wir im Trainingslager, trainierten aber kaum, weil draußen Schnee lag. Stattdessen veranstalteten wir Klavierabende, unser zweiter Torwart, Ulf Johannemann, spielte, der Rest sang und trank Bier. Unser einziges Training waren Schneespaziergänge. So haben wir dann auch gespielt. Das entsprach nicht meiner Motivation und ich war froh, als Moors nach Münster kam. Er wollte mich unbedingt behalten, ich blieb, spielte dritte Liga und eroberte Münster. Gleich geht's weiter. Vorher nochmal Eminem, passenderweise zum Telefon. Who knew? I never knew 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 sells a couple of million records. And these motherfuckers hit the ceiling. I don't do black music, I don't do white music. I make fight music for high school kids. Put lives at risk when I drive like this. I put lives at risk with a knife like this. Weiterhin schreibt Ansgar Brinkmann, die Oberliga West war damals nicht zu unterschätzen. Arminia Bielefeld spielte dort, Verl Gütersloh. Es gab einige brisante und spannende Derbys. Ein Spiel war dabei, das sie in Münster nicht vergessen haben. Ich erzielte einen Treffer, der wirklich legendär ist. Wir spielten an einem Ostermontag im Preußenstadion gegen den FC Gütersloh. Ernst Mittendorf war dort Trainer. Gütersloh dümpelte eher am unteren Ende der Tabelle herum und drohte abzusteigen. Wir spielten um den Aufstieg. Ich hatte schon früh 2 Tore erzielt und wir führten 2-0. Als Gütersloh in der 87. Minute den Anschlusstreffer schaffte und wieder eine Chance witterte. Der Torschütze schnappte sich den Ball, rannte zurück, legte den Ball auf den Anstoßpunkt und alle waren heiß darauf, weiterzuspielen. Meine Mannschaftskollegen Erik Gröleken, der Holländer, und Christos Orkas standen an der Mittellinie und warteten, verzögerten den Anstoß. Ich ärgerte mich über das Gegentor und ging zu den beiden in den Mittelkreis. Lass mich den Anstoß ausführen, sagte ich zu Orkas. Er zuckte nur mit den Schultern und begab sich auf seine Position. Dann sagte ich zu Gröleken, du brauchst gar nicht mitzulaufen. Du kannst hier auf mich warten, ich komme gleich wieder. Ich mach das Ding direkt rein. Er grinste nur und spielte mir den Ball zu. Danach berührte den Ball niemand mehr, außer mir. Ich ließ 6, 7 Gegner stehen, umkurfte noch den Torwart und schob das Ding über die Linie. Als ich mich umdrehte, standen meine Mitspieler wirklich alle noch in der eigenen Hälfte. Keiner war mitgelaufen. Das Solo hatte vielleicht 20 Sekunden gedauert. Mein Versprechen löste ich aber nicht ganz ein. Ich kehrte nicht sofort wieder zum Mittelkreis zurück, wie ich es angekündigt hatte. Stattdessen lief ich gleich durch zu den Fans. Geschätzte 8000 waren im Stadion. Hans-Werner Morse schrie immer, Ansgar, es geht weiter, Ansgar. Aber ich ließ mich nicht stören. Jungs, ich gehe doch jetzt nicht mehr zurück auf den Platz, ich lass mich feiern, dachte ich nur. Ich musste dann aber natürlich doch weitermachen. Was mich dazu verleitete, so zu handeln, kann ich nicht sagen. Das waren Impulse, die ich nicht kontrollieren konnte. Ich sah den Sieg, für den ich schon 2 Tore geschossen hatte und der uns wieder in die zweite Liga bringen sollte, in Gefahr. Deshalb wollte ich die Angelegenheit dann halt selbst in die Hand nehmen. Ich denke, man kann das Selbstvertrauen nennen. Ja, und was Ansgar bringt man zum Thema Selbstvertrauen so alles sagt, das hören wir uns dann gleich noch weiter an. Vorher gibt es auch ein bisschen Tokotronic. Auch hier habe ich was Passendes gefunden, und zwar, nachdem man hier vorhin aus der Honda-Bar überhaupt nichts gehört hat, erstmal die Welt kann mich nicht mehr verstehen und danach etwas, was nur ich hier gehört habe und nicht ihr da draußen, nämlich die Stimme von Ansgar Brinkmann. Ich habe Stimmen gehört. Bis gleich.
Ich weiß nicht, wie konnte das geschehen. Die Welt kann mich nicht mehr verstehen. Ich bin heute Morgen aufgewacht und es war noch mitten in der Nacht. Und ich weiß nicht genau, ob es so etwas gibt und ob es an der Zeitumstellung.
Ich habe Stimmen gehört. Ich habe Dinge gesehen, die waren so schön.
Ja, das waren also Tokotronic. Und weiter geht es hier mit etwas von Ansgar Brinkmann aus seinem Buch Der weiße Brasilianer, aus seiner Biografie. Eigentlich hätte er ja im Interview hier sein sollen. Die Schaltung hat aber leider überhaupt nicht geklappt. Und deswegen lese ich jetzt noch einen Teil vor. Und zwar den Teil, in dem Ansgar Brinkmann über Selbstvertrauen erzählt und was Selbstvertrauen für ihn bedeutet. Selbstvertrauen gehört zum Leistungssport wie der Motor ins Auto. In diesem Leben habe ich nicht nur zu gewinnen, habe ich mir ständig vorgebetet. Das ist eine Mentalitätssache. Ich wusste, dass ich auf dem Platz vor niemandem Angst haben musste. Was sollte mir schon passieren? Mir konnte kaum jemand weglaufen, technisch konnte ich Situationen lösen. Ich habe dieses Spiel geliebt. Das war wie mein Zuhause. Auf dem Platz fühlte ich mich sicher und das von klein auf. Wenn ich Fußball spielte, klopften mir alle auf die Schulter und ich merkte irgendwann, dass ich bewundert wurde. Wenn ich meine Fußballschuhe anzog, konnte ich alles andere beiseite schieben. Mein Auto, meine Freundin oder die letzte Nacht in der Taverna. Meine Leidenschaft für den Fußball, der Spaß an dem Spiel an sich war grenzenlos. Ob in Afrika oder in Alaska, wenn ich einen Ball rollen sah, wollte ich Fußball spielen. Das war schon in meiner Kindheit so, als wir noch aus Anoraks und Schultaschen die Tore bauten. Mit Zuschauen oder mit Kohle hatte das nichts zu tun. Ich musste auch kein tolles Umfeld haben, in dem ich mich voll und ganz auf das Spielen hätte konzentrieren können. Ich brauchte mich nicht zu konzentrieren beim Fußball. Ich brauchte nur meine Instinkte, denen konnte ich vertrauen. Deshalb riefen später Spieler wie Vicente Lizarazu ihre Nebenmänner zu sich, wenn ich am Ball war, um mich zu doppeln. Wenn ich mit Frankfurt oder Bielefeld bei den Bayern spielte oder in Dortmund, dann sagte ich vorher immer, Jungs, wenn der Schiedsrichter anpfeift, dann steht's 0-0. Wir liegen nicht von Beginn an 3-0 hinten. Aber es reicht natürlich nicht, nur Sprüche zu machen. Ich war nie um einen Spruch verlegen, aber ich habe auf dem Platz auch immer wieder bewiesen, dass etwas dahinter steckte. In den Interviews, die ich nach dem Spiel gegen Gütersloh gab, habe ich nichts über die kurze Ansage im Mittelkreis erzählt. Das war nicht mein Ding. Es gibt kaum Interviews von mir, in denen ich nicht die Mannschaft in den Mittelpunkt stelle. Es waren eher die anderen, die über das Tor in Münster sprachen, von dessen Zustandekommen die beiden anderen Spieler berichtet hatten. Die Fans, die Journalisten, auch die Kollegen. Und wenn ich unter Beschuss geriet, weil irgendwas vorgefallen war, dann hieß es immer, könnt ihr euch an das Tor erinnern? Es ist scheißegal, ob Ansgar Brinkmann falsch parkt oder bis 5 Uhr morgens beim Italiener feiert. Sowas werden wir wahrscheinlich nie wieder erleben. Den Wiederaufstieg schafften wir trotzdem nicht. Wir wurden 2-mal Oberligameister, scheiterten aber jeweils in der Aufstiegsrunde. Nach 2,5 Jahren wechselte ich zu Mainz 05. Ja, soweit also das Kapitel aus Ansgar Brinkmanns Buch »Der weiße Brasilianer«. Gerne hätte ich ihn ja heute Abend hier persönlich interviewt, aber die Honda Bar in Bielefeld hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich kriege das Telefon hier einfach nicht rein. Ich habe mit Ansgar vereinbart, dass wir das Interview selbstverständlich nachholen und spiele jetzt noch Musik. Sagt, dass Andreas Kulig am Mikrofon war. Der war auch verantwortlich für Musik und Redaktion. Und wir hören uns dann wieder in 2 Wochen. Ich freue mich. Vielleicht dann mal mit Ansgar Brinkmann schon. Bis dahin. Ciao.